Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Vielen Dank, Jonas, für den Anbetungsteil. Ich möchte gerne weiter darauf aufbauen. Ja, unser heutiges Thema heißt, hast du Frieden mit Gott? Darum soll es heute gehen. Jonas hat aus Epheser 1 zitiert, ich werde gleich unter anderem aus Epheser 2 zitieren. Und als Titelbild habe ich dieses Symbol gewählt. Und ich glaube, es ist uns allen bekannt. Und falls es dir bis jetzt noch nicht bekannt war, dann wirst du es wahrscheinlich ab jetzt nicht mehr vergessen. Es ist ja dieses Symbol oder Zeichen für Frieden. Peace. Ja, was verstehen wir unter Frieden? Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand, in dem Stille und Ruhe herrscht. Ja, wo Abwesenheit von Störungen und Beunruhigungen normal ist. Besonders Abwesenheit von Krieg. Und der Ausdruck Frieden ist ein starkes Wort, ist ein starker Ausdruck, der Emotionen auslöst. Und überall, wo davon gesprochen wird, sind Erwartungen groß. Vielen Dank, Jakob. Du hast uns vor einer Woche deutlich gezeigt, dass wir Menschen ein starkes Empfinden für für Gerechtigkeit besitzen. Wir merken sehr schnell, wenn etwas gerecht oder ungerecht zugeht. Und ähnlich ist es auch mit dem Verständnis für Frieden. Wir kennen sehr gut den Unterschied, wenn jemand zum Beispiel friedliche Absichten hat oder nicht. Oder ob in einem Raum, in dem man sich befindet und aufhält, unter Menschen es friedlich zugeht oder nicht. Und das merken sogar kleine Kinder. Das können die an unseren Augen ablesen. Und es reicht schon aus, ja, Kinder nach dem Gegenwort oder nach dem Gegenteil von Frieden zu fragen. Sie werden es wahrscheinlich alle schon wissen. Also Kinder, wie lautet das Gegenwort von Frieden? Ich kann euch von hier aus nicht sehen und auch nicht die Antwort nicht hören, aber ihr könnt es ja euren Eltern beantworten. Genau, es ist das Wort Krieg. Krieg ist genau das Gegenteil von einem heilsamen Zustand. Da gibt es keine Stille, da gibt es auch keine Ruhe. Und das macht diese Folie deutlich. Das stärkste Gegenwort für Frieden ist Krieg. Und an zweiter Stelle, da steht schon nicht irgendwie Terrorismus oder Gewalt, da steht Streit. Und die anderen Wörter für die anderen Gegenteile sind ungefähr alle gleich stark vom Ausdruck. Seit dem letzten Weltkrieg sind über 70 Jahre vergangen. Eine so lange Friedenszeit, zumindest was hier das westliche Europa betrifft, gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Doch schaut man etwas genauer hin, dann stellt man fest, eigentlich gab es überhaupt keine weltumspannende Friedenszeit in der Menschheitsgeschichte. Allein im 20. Jahrhundert tobten weltweit über 160 Kriege. Von 1900 bis 2000, also nur in 100 Jahren, starben ca. 185 Millionen Menschen durch Kriege. Bürgerkriege, Religionskriege an allen Ecken und Enden beherrschen unsere Nachrichten. Über viele Kriege wird gar nicht berichtet. Man bekommt den Eindruck, dass sich die Welt weit von dem Frieden entfernt, ja, den man nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich angestrebt hat, mit der Gründung zum Beispiel der UNO. Aber nicht nur in den Völkern brodelt es. Es brodelt auch in Familien und Ehen. Viele Trennungen, viele Scheidungen, unzählige Prozesse werden zum Beispiel vor den Sozialgerichten geführt. Unsere Welt braucht dringend wahren Frieden, oder? Und die Bibel spricht tatsächlich von einem weltweiten Frieden. Paulus spricht darüber von Frieden und wir fragen uns, was es auf sich hat. Ich lese aus Epheser 2, Verse 17 bis 22. Und er kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater im Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, wir haben hier gelesen, dass Paulus in diesen Worten die ganze Welt mit einschließt, nämlich die Fernen, das sind die Heidenvölker, und den Nahen, das ist Israel. Also Friede für die Heiden, eben die, die fern von Gott waren, aber auch Friede für die Juden, die das Vorrecht hatten, Gott nahe zu sein, weil sie das erwählte Volk Gottes sind. Aber wo ist nun dieser Friede? Müsste er nach über 2000 Jahren nicht schon längst sichtbar geworden sein? Doch ausgerechnet Israel, wo sich Jerusalem befindet, die Stadt des Friedens, wird seit eh und je bekämpft. Es gibt einen Journalisten, er heißt Johannes Gerloff. Er berichtet viel über den Nahen Osten und er schreibt in einem seiner Artikel Folgendes. Seit Jahrtausenden fordert die Bibel, betet für den Frieden Jerusalems. Trotzdem steht vielen Menschen gerade diese heilige Stadt als Symbol für Krieg und Leid, Terror und Tränen, Mauern, Besatzung, Freiheitskampf, Extremismus, Intoleranz und religiösen Fanatismus. In den 6 Jahrtausenden ihrer archäologischen nachweisbaren Existenz wurde die Stadt, die den Frieden im Namen trägt, mindestens 2-mal vollständig dem Erdboden gleichgemacht, 40-mal teilweise zerstört, 23-mal belagert, 52-mal angegriffen und 44-mal erobert. Zweifellos wurde Jerusalem im Laufe seiner Geschichte Zeuge grauenhafter Szenarien. An manchen Stellen häufen sich die Trümmer 14 Meter hoch. Wir leben in einer friedlosen Welt. Um Israel herum und weit darüber hinaus tobt ein furchtbares Blutbad. Allein im syrischen Bürgerkrieg wurden in den gerade zurückliegenden Jahren pro Jahr mehr Menschen getötet als im gesamten arabisch-israelischen Konflikt. Angesichts arabischer und muslimischer Gewalt war Israel schon lange vor dem sogenannten arabischen Frühling eine Insel des Friedens und der Stabilität. Die Umwälzungen der arabischen Welt seit Ende 2011 lassen viele Israelis dankbar erkennen, unser Land ist eine Luxusvilla inmitten eines mörderischen Dschungels. Die Geschichte der Menschheit ist keine Geschichte des Friedens, sondern die Geschichte endloser Kriege. Warum ist es uns Menschen nicht möglich, dauerhaft friedlich zusammenzuleben? Warum sind wir nicht in der Lage, echten Frieden zu schaffen? Hat doch die UN sich den Weltfrieden auf die Fahne geschrieben, oder? Frieden ist Thema Nummer 1 in der Bibel. Wisst ihr, wie viele Kapitel in der Bibel existieren, wo keine Sünde vorkommt, wo kein Krieg vorkommt, wo tatsächlich Frieden herrscht? Es sind insgesamt 4 Kapitel, nämlich 1. Mose 1 und 2 und Offenbarung 21 und 22. Es sind nur 4 Kapitel. Alle Kapitel dazwischen beschäftigen sich mit der Wiederherstellung des Friedens. Es ist Gottes Angebot auf den Bruch, auf den Krieg oder auf diesen Streit, die Trennung, die vorher stattgefunden hat, die in dieser Zeit stattgefunden hat. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden vertrieben, weil sie gesündigt hatten. Die Sünde ist der Bruch, die zur Folge hat, dass man keine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben kann. Und seitdem leben Menschen in Krieg, in Krankheit und Konflikten aller Art. Mit den Menschen, ja, und mit der Schöpfung. Und diese Folgen dieser Trennung möchte ich an 4 Punkten zeigen. Die erste Folge: der Mensch wendet sich ab von Gott. Ja, er hat sich nach dem Sündenfall von Gott versteckt. Er schämt sich, tut aber gleichzeitig so, als gäbe es Gott nicht. Oder dass Gott egal was sein kann. Er schafft sich Ersatzgötter an, die alle einfach ja nur tot sind und die Gemeinschaft mit Gott nicht ersetzen können. Der Mensch hat nämlich keine Versöhnungsbereitschaft mit Gott, ohne die es aber keine Gemeinschaft mit Gott geben kann. Zweiter Punkt. Zweite Konsequenz: der Mensch wendet sich ab von den Mitmenschen. Ja, er wird rachsüchtig, eifersüchtig, neidisch, untreu, kriegs- und mordlustig. Und dafür müsste er sich eigentlich ebenfalls schämen. Aber er deutet die Werte einfach um und wird immer schamloser. Für alles, was schief geht, ist immer ein anderer zuständig. Oder Schuld. Und damit verliert der Mensch immer mehr die Fähigkeit zur Versöhnung. Drittens, der Mensch wendet sich ab von der Schöpfungsordnung. Der Mensch schädigt nicht nur die natürliche Umwelt, er entfernt sich immer weiter zum Unnatürlichen. Nicht nur, dass er gegen die Schöpfungsordnung verstößt, indem er beispielsweise die Sexualität missbraucht oder die Familien auflöst, die Keimzelle der Gesellschaft. Er lässt immer mehr Lebensvorgänge durch unbelebte Maschinen übernehmen und lebt zunehmend in einer künstlichen und entseelten Welt. Er entfremdet sich vom Staunen über die Schöpfung und damit auch gleichzeitig immer weiter von seinem Schöpfer. Und der vierte Punkt: der Mensch wendet sich ab von sich selbst. Denn das, was er im Spiegel betrachtet, ist seine eitle und selbstverliebte Maske, die er sieht. Er will gar nicht wissen, wie es dahinter aussieht. Er ist dazu bestimmt, sich nicht mehr für die Abgründe seines Inneren zu interessieren, um gesund oder geheilt zu werden. Der Mensch wird sich selbst gegenüber immer oberflächlicher und unehrlicher. Er verliert immer weiter Persönlichkeit und Identität. Und er kann sogar seit Februar 2020 auf das Recht des selbstbestimmten Sterbens in jeder Phase seiner Existenz bestehen. Ich glaube, an diesen vier Punkten stellen wir fest, der Mensch kann sich selber nicht helfen. Solange er nicht entdeckt, dass er nur in Jesus Christus wieder eine vollständige Persönlichkeit werden kann. Diese vier Punkte beschreiben einen gefährlichen Strudel, der den Menschen immer weiter von Gott wegzieht. Das ist die Realität, in der wir leben. Kein Wunder, dass der Mensch bei so viel Abwendung, bei so viel Einsamkeit einer Sehnsucht nicht nachgeben kann. Und das ist die Sehnsucht nach Frieden, nach Glück, mit allem Möglichen, nur nicht mit Gott. Er unternimmt alles Mögliche, ob es Globalisierung ist, ob es Gender ist, ob es Klimarettung ist. Alles Mögliche wird unternommen, wenn nur nicht Gott darin vorkommt. Und der Friede, von dem Paulus gesprochen hat oder spricht in dem Wort, ist ein Friede, der aber in Gott begründet ist. Und leider wird gerade dieser Friede von den meisten Menschen missachtet. Viele finden ihn uninteressant oder viel schlimmer, man gibt sogar Gott die Schuld an dem Zustand und Unfrieden unserer Welt. Dabei wird es auf dieser Welt keinen Frieden geben, solange nicht Jesus Christus regiert, sondern Satan. Jesus spricht über Satan zu den Menschen, die nicht an Jesus glauben, in Johannes 8, 44, und da sagt Jesus Folgendes: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja, Jesus lehrt in diesen Versen uns Folgendes, dass jeder Krieg, jede Lüge, jeder Streit beginnt immer mit einer Unwahrheit oder Ablehnung. Und so war es Satan, der damals Adam und Eva in den geistlichen Tod getrieben hat. Und daraus lernen wir, dass Frieden zu haben keine materielle Dimension ist, sondern eine geistliche Dimension ist. Wenn mit materiellen Waffen zum Beispiel Krieg geführt wird, ist es die Folge davon, dass im geistlichen Bereich bereits kein Frieden vorhanden war. Geistlicher Unfriede bewirkt immer materiellen Unfrieden. Jeder Konflikt, ob in der Familie oder jeder Konflikt zwischen den Ländern, beginnt immer mit Unwahrheiten und Lügen. Ja, auch wenn der Friede, von dem Paulus spricht, viele nicht interessiert, dennoch ist er von größter Bedeutung. Es ist der Friede mit Gott. Und Jesus schuf die Voraussetzungen dafür. Und das haben wir vorhin in dem Anbetungsteil bereits gehört. Die Voraussetzung dafür, dass wir uns mit Gott wieder versöhnen können oder dürfen und dadurch mit Gott, unserem Vater, wieder Frieden haben. Was geschieht mit dem Menschen, wenn er sich von Gott nicht mehr abwendet sondern zuwendet. Was geschieht dann? Genau das Gegenteil. Das möchte ich uns an drei Punkten zeigen. Wenn der Mensch sich wieder Gott zuwendet, dann werden wir beschenkt mit echtem Frieden. Wer mit Gott Frieden geschlossen hat, der muss sich vor Gott nicht mehr verstecken. Im Vers 18 hatten wir gelesen, dass wir Zutritt haben bei unserem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. Gott selber stellt die Verbindung wieder her, indem er durch seinen Geist in uns wohnt. Jeder Mensch kann sich darüber freuen, dass er von Gott nicht mehr gerichtet wird. Denn die Strafe, die wir verbüßen mussten, hat Jesus bereits am Kreuz getragen. Auch das haben wir vorhin in der Anbetung schon gehört. Zweiter Punkt: Wir werden in die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes geführt. Jeder, der mit Gott Frieden geschlossen hat, gehört zur Familie Gottes. Lehrt uns Paulus im Vers 19. Und was kann es Besseres geben? Wir werden in eine riesengroße weltweite Familie hineingeboren. Und wie ist das in einer großen Familie? Ja, man hat eine große Verwandtschaft. In der Familie Gottes gibt es viele Geschwister. Und der dritte Punkt: Wir bilden das geistliche Haus Gottes. In den Versen 20 bis 22 beschreibt Paulus dieses Haus Gottes. Und das Besondere an diesem Haus ist, dass wir nicht in diesem Haus wohnen, sondern dass wir dieses Haus bilden. Und dieses Haus, von dem Paulus hier spricht, sind nicht die Wohnungen, die Jesus uns vorbereitet. Und das hat nämlich unsere jüngere Tochter gesagt, und mit ihrem kindlichen Glauben hat sie es in die kommende Ethos-Zeitschrift geschafft. Und Menschen, die von Jesus erlöst worden sind, bilden dieses Haus Gottes. Das Haus, in dem Gott wohnt, sind wir. Der Friede mit Gott ist das zentrale Thema eines jeden Menschen. Denn wer diese Versöhnung ablehnt, er wird keinen anderen Frieden finden. Wer die Versöhnung durch Jesus nicht annimmt, der wird die Strafe selber tragen müssen. Wer hingegen an Jesus glaubt, der hat diesen tiefen Frieden und ist mit ihm verbunden. In der Tat. Gott selber stellt die Verbindung wieder her, indem er durch seinen Geist in dir und in mir wohnt. Und so entsteht eine einzigartige Beziehung mit unserem Schöpfer. Petrus beschreibt es in 1. Petrus 2, 4 bis 5 folgendermaßen: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Diese Beziehung mit unserem Schöpfer, unserem Vater im Himmel, macht uns fähig, geistliche Opfer zu bringen, haben wir gelesen. Was sind das für geistliche Opfer? Geistliche Opfer sind Werke, die Gott ehren und unter der Leitung des Heiligen Geistes getan werden. Das sind zum Beispiel Gott loben, Gutes tun, mit anderen Menschen teilen, Menschen zu Jesus Christus führen, die eigenen Wünsche zurückstellen und Gebet und Fürbitte. Merkt ihr, was geistlicher Frieden bewirkt? Er bewirkt genau das Gegenteil. Geistlicher Frieden bewirkt materiellen Frieden. Und mit Gebet und Frieden ist die Jungschar zurzeit beschäftigt. Jeder von denen hat so einen Flyer bekommen, nämlich für unsere Geschwister zu beten, die in anderen Ländern verfolgt werden. Denn die Christenverfolgung war noch nie so schlimm wie heutzutage. Hast du diesen Frieden? Hast du Frieden mit Gott? Die Kernbotschaft des Evangeliums ist nämlich die Versöhnung mit Gott, unserem Vater, damit wir wieder diesen echten, wahren Frieden haben und dieser Friede uns ermöglicht, diesen Zugang zurück zu Gott, zurück zu unserem Vater. Und das wird in diesem Ausdruck Vers 17 deutlich. Genau, dieser Ausdruck, verkündigte Frieden. Dieser Ausdruck wird im Griechischen, im Neuen Testament, in der griechischen Übersetzung immer mit der frohen Botschaft in Verbindung gebracht. Also das Evangelium, damit Sünder mit Gott Frieden schließen können, bedeutet dieser Ausdruck verkündigte Frieden. Ja, wie wird es weitergehen mit der Menschheitsgeschichte? Was wird aus dieser Welt? Diese Frage ist heute aktueller wie noch nie. Der Mensch ist in einem Strudel, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Unsicherheit statt Geborgenheit herrschen. Gleichgültigkeit statt Verantwortung macht sich breit. Gottlosigkeit statt Gottes Furcht. Wer beantwortet einem gottlosen Menschen die brennenden Fragen seines Lebens? Sind es Wahrsager? Sind es Kartenleger oder Astrologen? Völlig unmöglich. Wer sich mit solchen okkulten Dingen beschäftigt, wird keinen Ausweg finden. Auf die brennendsten Fragen der Menschheit kann nur die Bibel eine weise und richtige Antwort geben, in der diese frohe Botschaft, ja dieses Evangelium, Gottes Friedensbotschaft an uns Menschen drin beschrieben ist. Eine Frage noch zu diesem Friedenssymbol. Welche Striche muss man verschieben oder entfernen, um Gottes Friedenssymbol zu erhalten? Habt ihr eine Idee? Das ist Gottes Friedenssymbol für uns Menschen. Jesus hat diesen Friedensvertrag zwischen Mensch und Gott am Kreuz unterzeichnet. Und womit? Mit seinem vergossenen Blut. Jesus rief: Es ist vollbracht. Der Friede ist wieder hergestellt. Und das gewaltigste Ereignis steht aber noch bevor. Die Bibel spricht immer davon, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und im Vers 17, da haben wir gelesen, dass er gekommen war. Das steht hier vorne, und er kam. Aber der Friedensfürst wird wiederkommen. Und wer aufmerksam ist, merkt, dass die Bibel bis ins kleinste Detail die Wahrheit sagt. Einer der ernsten Warnrufe steht in der Offenbarung, was sich noch in der Zukunft befindet, in Offenbarung 14, Verse 6 bis 7. Da schreibt Johannes: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der in den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ja, auch diese Botschaft von Johannes gilt der ganzen Welt. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Wilhelm Busch, einem deutschen Pfarrer aus Elberfeld. Er lebte zwischen 1897 und 1966. Und er schreibt in einem seiner zahlreichen Bücher, und danach komme ich zum Schluss, er schreibt: In der Zeit des Dritten Reiches saßen wir in einer Sitzung. Unsere Mappen und viele Papiere lagen auf dem Tisch. Auf einmal sprang die Tür auf. Ein paar Männer erschienen und riefen laut: Geheime Staatspolizei, alle aufstehen und an die Wand stellen. Papiere und Mappen liegen lassen. Da hätte manch einer gern noch dies oder jenes versteckt oder geordnet. Das ging nun nicht mehr. So wird die Wiederkunft Christi sein. Lasst uns doch heute noch unser Leben ordnen. Lasst uns Frieden machen, wo wir Streit haben. Lasst uns um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns wachen und im Licht wandeln. Dann wird uns sein Licht nicht erschrecken. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Amen.